Und hier ist wieder der Sonntagsspaziergang mit Andreas Stopp am Mikrofon. Heute ist der Tag auf den Lofoten nur knapp 5 Stunden, um genau zu sein 4 Stunden und 50 Minuten lang. Man nähert sich der sogenannten Dunkelzeit, die dort oben vom 6. Dezember an die Inseln für 4 Wochen in eine einzige lange Nacht tauchen wird. Ein guter Zeitpunkt, um sich einmal der dunklen Seite der hochnördlichen, den Großteil des Jahres vom Fischfang geprägten Insel zuzuwenden, wie es Edgar Allan Poe in seiner Erzählung Hinab in den Malström getan hat. Das erwartet uns in diesem Teil des Sonntagsspaziergangs. Nochmals herzlich willkommen.
Thank you.
Hoch im Norden Norwegens faszinieren die Lofoten mit Landschaften, die die Imagination beflügeln. Auch Edgar Allan Poe ließ sich inspirieren. Vor finsterer Inselkulisse siedelte er seine berühmte, schaurig schöne Geschichte an. Ihr Name hinab in den Malström. Sophie Walter ist zum Schauplatz der Erzählung gereist, dem legendären Malström. Bei Poe ein ungeheurer, alles verschlingender Meeresstrudel, der Menschen und Schiffe hinabreißt. Das Feature, das Sie jetzt hören, kontrastiert Poes literarisch fantastischen Ort voll abgründiger Symbolik mit den Lofoten unserer Tage. Literatur und Reise, Fiktion und Wirklichkeit werden spannungsvoll verschränkt. Mit der musikalischen Untermalung des Features hat es eine besondere Bewandtnis. Im Jahr 1986 schuf der Komponist Philip Glass das Stück Descent into the Maelstrom als eine Art Hommage an Edgar Allan Poes Erzählung. Dieses zwischenzeitlich fast vergessene Stück hat jüngst das norwegische Arctic Philharmonic Orchestra wiederentdeckt und neu arrangiert. Ausschnitte aus dieser expressiven Neufassung begleiten das, was Sie nun hören.
Wie durch Zauberkraft festgehalten, schien das Schiff mitten in dem ungeheuren Trichter zu hängen, dessen vollkommen glatte Wände man für Ebenholz hätte halten können, hätten sie sich nicht mit so betäubender Geschwindigkeit gedreht und ein geisterhaftes Licht ausgeströmt, das die Strahlen des Vollmondes wie eine Flut goldener Pracht über die schwarzen Wände und tief, tief in den Abgrund hineinwarfen. Nachdem wir einmal aus dem Schaumgürtel in den Abgrund selbst hineingeraten waren, waren wir auch gleich am Abhang ziemlich tief hinuntergestürzt. Wir drehten uns, jedoch nicht gleichmäßig, sondern in Schwindel hervorrufenden Stößen und Schwingungen, die uns bald nur einige hundert Schritte weit fortschleuderten, bald uns fast um den ganzen Kreis des Strudels herumjagten. Und mit jeder Umdrehung sanken wir tiefer.
Wir befinden uns in Norwegens hohem Norden, in der Provinz Nordland, vor den sagenumwobenen Lofoten. Draußen im Meer spielen sich gespenstische Szenen ab, Szenen eines literaturgewordenen Albtraums. Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte Edgar Allan Poe, der Meister der fantastischen Erzählkunst, die Lofoten als einen Schauplatz seiner Visionen. Der arktische Archipel, für den Rest der Welt kaum mehr als ein weißer Fleck auf der Landkarte, errang fortan einen unverrückbaren Platz im Atlas der literarischen Orte. Poes 1841 erschienene Schrift »Hinab in den Maelström« präsentiert das ferne Inselreich dabei keineswegs als verlockendes Sehnsuchtsziel. Vor seiner Küste, trostlos und öde, wie es heißt, wütet der schreckliche Maelström. Ein von Poe ins Monströse überzeichneter Gezeitenstrom, der alles, was sich seinem Gravitationsfeld nähert, in seine Untiefen hinabzureißen droht, wie ein schwarzes Loch. Ein ungeheurer, mythenumrankter Meeresschlund, der sich an Entsetzlichkeit mit jedem Fluss der griechischen Unterwelt messen könne.
Selbst das größte Schiff der Welt, das in diesen Bereich des verhängnisvollen Strudels gerät, könnte ihm ebenso wenig wie eine Feder Widerstand leisten. Es müsste plötzlich mit Mann und Maus darin untergehen.
Gegen diese Urkräfte kämpft ein Lofotenfischer verzweifelt um sein Leben. Die sturmumtosten Klippen der Lofoten bieten die schauerliche Kulisse. In unseren Tagen sind die Lofoten für ihre raue Schönheit berühmt. Ihre Fischerdörfer gelten als die reizvollsten Norwegens. Die Ansicht des Bilderbuchorts Reine etwa, idealtypisch am Fjord gelegen, halbkreisförmig eingefasst von einem Amphitheater schwarzer Granitspitzen, wird zu den faszinierendsten Panoramen der Welt gezählt. was ein Autor wie Edgar Allan Poe einst als düster, abschreckend und bedrohlich imaginierte, was ihm starr und lebensfeindlich schien, das haben bereits kurze Zeit nach ihm die Maler der norwegischen Romantik ins Großartige, Erhabene und Exotische umgedeutet. Generationen von Künstlern folgten ihren Spuren und leiteten einen allmählichen touristischen Aufbruch zu den hochnördlichen Gestaden ein. Inzwischen zieht es jedes Jahr mehr Besucher in die wundersame Stein- und Wasserwelt jenseits des Polarkreises. Doch um Poe gerecht zu werden, die Lofoten sind alles andere als ein lieblicher Flecken Erde. Schroffer noch, dichter zusammengedrängt als auf dem norwegischen Festland, prallen geografische Kontraste hier aufeinander, um sich zu übersteigerten, oft seltsam surrealen Formationen aufzuschwingen. Unwirklich wie eine Sinnestäuschung schießt bizarres Urgestein fast senkrecht mitten aus der arktischen See. Scharfe Grate und gezackte Gipfel verstellen den Horizont wie ein mächtiges Bollwerk, in das sich die tiefblauen Fjorde des Nordmeers einschneiden. Die Mitsommernächte und die Polarwintertage der hohen Breiten tauchen die Landschaft in ihr dramatisches, wechselvolles Licht. Børge Iversen, seit über 40 Jahren Fischer auf den Lofoten, beschreibt die heimischen Inseln als eine Region beeindruckender Extreme.
Im Sommer steht bei uns die Sonne wochenlang rund um die Uhr am Himmel. Dafür verschwindet sie im Winter einige Wochen ganz hinter dem Horizont. Wir erleben große jahreszeitliche Unterschiede. Und manchmal alle vier Jahreszeiten an nur einem Tag, wenn das Wetter abrupt umschlägt. Auch die Landschaft bietet auf kleinem Raum große Gegensätze. Hier kann man klettern mit grandiosem Blick aufs Meer, tauchen oder surfen und Skifahren vom Gipfel bis zum Strand. Der Tourismus ist weiter auf dem Vormarsch. Er hat aber die Bedeutung der traditionellen Lofotenfischerei nicht verdrängt. Sie bestimmt bis heute das Leben der Bewohner.
Lofotische Küstenkultur. Außerhalb der Hauptreisezeit kann man die dünn besiedelten Eilande noch fast für sich alleine haben. Nur wenige Einheimische verlieren sich dann in sehr viel Natur. Umso zahlreicher bevölkern Seevögel die wellenumspülten Felsmassive oder nisten auf den Vorsprüngen verlassener Häuser. Möwengeschrei, Flattern und Flügelschlagen erfüllt die Luft. Die Brandung klatscht an das zerklüftete Gestein. Still hingegen und fast menschenleer präsentieren sich Wege und Plätze beim Durchstreifen der Ortschaften. Die traditionellen Rohrböer, früher ärmliche Hütten für auswärtige Saisonfischer, heute bequeme Ferienwohnungen, liegen verwaist. Im Fischerdorf mit dem einbuchstabigen Namen O begegnen wir Børge Iversen. Er führt uns durch den Ort, dessen besonderer Stolz das Stockfischmuseum ist, das weltweit einzige seiner Art, wie es sich rühmt. Seinen Exponaten, den blassgrauen Fischmumien, huldigt man nicht umsonst gerade hier. Denn auf den Lofoten dreht sich alles um den Kabeljau und seine getrocknete Variante, den Stockfisch, Norwegens ältestes Exportgut. In gigantischen Schwärmen zieht der Fisch von Januar bis März aus der eiskalten Barentssee in den vom Golfstrom erwärmten Westfjord, um dort zu laichen. Man kann die Uhr danach stellen, lacht Iversen. Ebenso pünktlich schwärmen in ganz Norwegen auch die Fischer zur Jagd aus, nach dem Gold der Lofoten. Iversen deutet auf die Holzgerüste, von denen Fischgeruch herüberweht. Zu Tausenden überziehen sie im Frühjahr die Inseln, dicht an dicht mit Kabeljau bestückt. Aroma und Anblick sind so etwas wie das saisonale Wahrzeichen der Lofoten.
Von Hand wird der frische Kabeljau an den Gestellen befestigt. Damit er sich in einen hochwertigen Stockfisch verwandelt, braucht er jedoch ein ganz spezielles Klima. Und das ist auf den Lofoten ideal. 3 Monate hängen die Stücke zum Trocknen in der Seeluft. Diese Konservierungsmethode ist so alt wie die Wikinger. Sie nutzten den unverderblichen Fisch auf ihren Seefahrten als Verpflegung und schon zu ihrer Zeit als begehrtes Tauschmittel.
das Miniaturdorf O, das mit seinen gerade einmal 100 Seelen so winzig wie sein Name ist, liegt am südlichen Zipfel der Inselkette und bietet als deren letzter Außenposten nochmals all das in Reinform auf, was die lofotische Küstenkultur ausmacht. Rostrote Pfahlbauhütten, am Ufer, halb im Wasser stehend oder zur Postkartenansicht um den kleinen Hafen gruppiert. Farbenfrohe Fischerboote, verwitterte Bootshäuser, eine alte Trankocherei. Im Hintergrund Variationen allgegenwärtiger Lofotenmotive. Wasser und messerscharf skulptierter Fels. Fels und tintenblaues Wasser. Labyrinthisch schlingt sich das ungleiche Paar ineinander. In O enden auf den Lofoten alle Wege. Der Ort markiert den Schlusspunkt der imposanten König-Olaf-Panoramastraße, die den Archipel, teils über Brücken und Tunnel, wie ein meanderndes Band der gesamten Länge nach durchmisst. Auch wer auf den Lofoten den Spuren der Dichter folgt, muss bis zu ihrem äußersten Ende vordringen. Denn dort kommt der legendäre Mahlstrom in Sicht, der Moskenstraumen. Im Sog des Mahlstroms.
In der Nähe von heftigen Wasserwirbeln ist der Fischfang meist außerordentlich lohnend, wenn man nur genug Mut hat, das Wagnis zu unternehmen. Die besten Plätze liegen hier gegenüber, zwischen den Felsen. Hier werden nicht allein die schönsten und besten Fische gefangen, sondern auch bei weitem die meisten. In der Tat, dieser Fischfang war für uns eine Sache verzweifelter Spekulation, bei der die Lebensgefahr, die Arbeit und der Mut das Kapital ersetzte.
Auch Edgar Allan Poes Protagonist, ein alter Lofotenfischer, war der Versuchung des Mahlstroms erlegen. Der treibt, ebenso bedrohlich wie verlockend, zwischen den Lofoteninseln Moskenesøy und Varøy sein Unwesen. Durch diese Engstelle rauschen bei Flut die Wassermassen. Wilde Strudel und Stromschnellen bilden sich. Dabei werden enorme Mengen an Nährstoffen für den Fischbestand aufgewirbelt. Dies nährt auch die Begehrlichkeiten der Fischer. Im Mahlstrom Edgar Allan Poes konnte man untergehen oder als Held geboren werden. Man konnte mit dem Tod zur Wette fahren und jene Schätze heben, die nur dort so verschwenderisch in den Fluten schwammen. Unweit von O, vom Gipfel des Berges Helseggen aus, führt Poes Lofotenfischer, einem ortsfremden Begleiter, jenes Meeresungetüm vor Augen, dem er einst nach heftigem Überlebenskampf nur knapp entronnen war. Gebannt verfolgt der Besucher das Naturspektakel zu seinen Füßen, während die Fundamente des Helseggen im Sturm erbeben.
Ich hörte ein langes, allmählich anschwellendes Dröhnen, ähnlich dem Brüllen einer großen Büffelherde. Gleichzeitig sah ich, dass die unter uns liegende See sich plötzlich veränderte. Und noch während ich hinschaute, nahm die Strömung eine grauenhafte Geschwindigkeit an. Innerhalb von 5 Minuten war bis Varøy die ganze See in unbeschreiblicher Aufruhr. Doch zwischen Moskø und der Küste war das Toben am ärgsten. Hier teilte sich das riesige Bett des Wassers in 1000 entgegengesetzte Kanäle. Hier war das Zucken, Kochen, Zischen, Schwellen wirklich toll. Hier drehten sich die Wassermassen in zahllosen und gigantischen Wirbeln. Plötzlich, urplötzlich, sah man einen großen Kreis von mehr als einer Meile im Durchmesser. Einen furchtbaren Trichter, dessen Inneres eine glatte, glänzende, tiefschwarze Wasserwand war, die sich in grässlicher Hast drehte. Der Sturm trug ein halb schrilles, halb brüllendes Toben herüber, wie es selbst der gewaltige Niagarafall in seiner Verzweiflung nicht zum Himmel emporschickt.
Unter dem Eindruck der poetischen Lektüre stellen wir ernüchtert fest, dass sich vor unseren Augen die See längst nicht so turbulent gebärdet und dass die profane Wirklichkeit neben ihrem literarischen Pendant verblasst. Allerdings haben die Spurengänger dem Dichter eines voraus. den Anblick jenes Ortes, den Po selbst nie sah. Was dieser so aufwühlend und nautisch präzis beschreibt, kannte er nur aus zweiter Hand, aus spärlich überlieferten Quellen. Während Po die realistische Schilderung seines Sujets fingiert, geht es ihm auch gar nicht um ein getreues Abbild der Wirklichkeit. Denn nicht der reale Ort ist es, der ihn fesselt, sondern dessen symbolische, existenzielle Tiefendimension, der maritime Abgrund als nicht für den Menschen bestimmter Unort, eine Zone des Kampfs zwischen Mensch und ungezähmter Natur, Grenzgebiet zwischen Leben und Tod. Das Gezeitenschauspiel, ein Bild des Lebens selbst, heftig aufbrandend, ein zielloser Kreislauf. Poes Erzählung ist von solchen Unterströmungen beherrscht, ihre sprachliche Sogkraft überwältigt. Man fühlt sich förmlich hineingezogen in den Wirbel der Worte, die sich aufbauenden Wogen der Sätze, ihre lautmalerische Intensität, welche die Macht des Mahlstroms beschwören. Den Preis für reiche Beutezüge hat das Meer begraben. An seinem Grund ruhen die Wracks der Schiffe, die der Strudel hinabriss. Und auch, wenn dieser nicht an das von Poe fantasierte Ausmaß heranreicht. Gefürchtet ist der Mahlstrom bei Fischern bis heute, trotz Echolot, GPS und starker Motoren.
Wir haben es hier mit einem der stärksten Meeresströme der Welt zu tun. Touristen sollten sich ihm nie ohne einen erfahrenen Kenner der Gegend nähern. Doch immer wieder kommt es vor, dass Freizeitangler, die das Risiko bei Gezeitenwechsel oder bei Wetterumschwüngen unterschätzen, in Not geraten und an Land geholt werden müssen. Solche Situationen sind lebensgefährlich.
Der Fischer Edgar Allan Poes, fern von jeder Aussicht auf Hilfe, konnte dem Strom einst aus eigener Kraft entrinnen. Gefangen in dem rasant rotierenden Trichter, unter ihm die schwindelerregende Tiefe, gewann er im Angesicht des Todes die innere Kontrolle über das Geschehen zurück. Er erinnert sich an den lebensrettenden Wendepunkt.
Nachdem ich einmal aller Hoffnung entsagt hatte, war auch im Wesentlichen der Schrecken abgeschüttelt, der mich anfänglich überwältigt hatte. Nach einer kleinen Weile war ich nur noch begierig, den Strudel selbst zu erforschen. Ich wollte die Tiefen des Strudels ergründen, selbst wenn es mein Leben kosten würde. Und je näher der letzte furchtbare Augenblick an mich herantrat, umso mehr steigerte sich bei mir die sonderbare Neugier. Ich fing an, die vielen Dinge, die sich mit uns im Kreis drehten, mit seltsamem Interesse zu beobachten.
Dem Sog der abgründigen Tiefen setzt Poe die überlegenen Höhen des Verstandes entgegen. Der Erfinder des Kriminalgenres stellt seinen Protagonisten vor ein Rätsel auf Leben und Tod, das es mittels Vernunft und scharfsinniger Beobachtung gleichsam kriminalistisch zu lösen gilt. Hierbei bietet sich dem Todgeweihten die Chance der Rettung, wenn er die verborgene Ordnung des Phänomens, das ihn band, zu erschließen vermag. Dies gelingt durch die Erkenntnis, dass rund geformte Hohlkörper wie vom Schiff stammende Holzfässer im Strudel nach oben treiben. Festgegurtet an ein solches Fass entgeht Poes Fischer dem sicher geglaubten Untergang. Noch tiefer muss er zuvor aber in die wütenden Wasser hinabtauchen, die fremde Übermacht in ihrer ganzen Unmittelbarkeit an sich erfahren. Fast lustvoll vermag er dabei die entfesselte Natur als prächtiges Schauspiel und deren Schönheit im Schrecken zu genießen.
In meinem ganzen Leben werde ich die Gefühle der Furcht, des Grauens, der Bewunderung nicht vergessen, die mich befielen, als ich umherschaute. Alles, was ich sah, erweckte in mir nur den Eindruck wunderbar grauenhafter Großartigkeit.
Ob Meeresstrudel, Vulkanschlunde oder Brunnenschächte. In der Geografie der Dichter sind sie mythische Eintrittspforten, die in unerforschte Unterwelten, ins bodenlose eigene Innere und manchmal geradewegs in die Hölle führen. Als Passagen des Übergangs zwischen Leben und Tod, Todesnähe und Wiedererstehen sind sie Schauplatz von Grenzerfahrungen, Orte der Prüfung und der Initiation. Auch Poes Lofotenfischer hat dort gelernt, wie Überleben geht, indem er das scheinbar Unergründliche ergründet. Weil er im unheimlichen Strom dessen natürliche Gesetze entschlüsselt, entkommt er ihm. Doch als ein anderer, sein einst rabenschwarzes Haar, das sich im Strudel schlagartig schlohweiß färbt, ist das sichtbare Zeichen einer tiefgreifenden Verwandlung. Der Mahlstrom, die vielleicht zentrale Metapher in Poes Werk, hat auf Literaten wie etwa Charles Baudelaire oder Ernst Jünger seinen Sog ausgeübt. Nach Edgar Allan Poes Vorbild setzte wenig später auch Jules Verne das entlegene Inselreich literarisch in Szene. Die unterseeische Reise des finsteren Kapitäns Nemo mit dem U-Boot Nautilus nimmt im Mahlstrom ihren Anfang. In seinen vernichtenden Fluten wird sie nach 20.000 Meilen unter dem Meer enden. Verne erhebt den arktischen Meeresstrudel wegen seiner enormen Gravitationskraft gar zum Nabel des Ozeans und rückt damit die Lofoten unversehens vom Rand in den Mittelpunkt der Welt. Nicht viele Inselbewohner dürften die Geschichten von Edgar Allan Poe oder Jules Verne tatsächlich kennen, vermutet Børge Iversen. Doch beide Namen werden in Verbindung mit den Lofoten immer wieder genannt, wenn man deren Bedeutung hervorheben will. Durch Poe und Verne sind die Lofoten in die Weltliteratur eingegangen. Ende der Welt. Die Lofoten bleiben ihrer Vergangenheit treu. Zwar hat der Urberuf des Fischers seine frühere Bedeutung verloren, doch bestehen die alten Lebensformen weiter fort. Die archaische Auseinandersetzung mit den Elementen, die Poes Erzählung so dramatisch zuspitzt, bestimmt noch immer das Dasein vieler Menschen. Børge Iversen, der Endfünfziger mit dem rotblonden Wikingerbart und dem vom Wetter geprägten Gesicht, ist selbst das lebendige Gedächtnis dieser Traditionen. Er hat sein Leben dem Rhythmus des Meeres angepasst und dessen größtem Reichtum dem Lofotenfisch verschrieben, wie Generationen vor ihm.
Für meine Vorfahren war der Beruf des Fischers noch sehr gefährlich. In offenen Booten, ohne Wettervorhersage, ruderten die Männer hinaus aufs Meer. Es kam zu vielen tragischen Unfällen. Die Geschichte besagt, dass bei einem Fangzug über 100 Frauen auf den Lofoten zu Witwen werden konnten, wenn auf See plötzlich Sturm losbrach.
Den Lofoten hat die Natur das Sagen. Der Mensch übt sich in Demut. So zumindest scheinen es auch die fragilen Holz- und Grasdachhütten zu verbildlichen, die sich spielzeugklein unter die Felskolosse ducken und erst gar keine Anstalten machen, sich mit den übermächtigen Naturgewalten zu messen. Allenfalls ihr leuchtendes Rot dem bleigrauen Gestein entgegensetzen. Kurzen, lichtdurchfluteten Sommern folgen raue Winter. Tage nicht endender Helligkeit, Wechsel mit Zeiten, uferloser Nacht, seit Urbeginn um die Vorherrschaft über dieses nördliche Stück Erde ringend. Vor allem auf der dem Polarmeer ausgesetzten Inselseite mit ihren karibisch-weißen Sandbuchten vor türkis schimmerndem Ozean in Haugland, Utterkleif oder Ramberg kann die Natur berückend schön, aber auch verstörend sein, roh und unberechenbar. Den hier besonders widrigen Lebensbedingungen hielten die wenigsten Bewohner in den letzten Jahrzehnten noch stand. Zurück blieben ein paar verstreute Einöddörfer, die den Herausforderungen durch Wetter, Wind und Fluten die Stirn bieten. Dort trotzt man der polaren Dunkelzeit, der Mörketid, wenn das Nordlicht über den auch am Tag nachtschwarzen Himmel lodert, wenn Herbst- und Winterstürme über die Inseln fegen. Bis von Grönland rollen sie dann ungebremst heran, die aufgepeitschten Brecher, die sich haushoch vor dem lofotischen Felsrelief auftürmen.
Ein Panorama, öder und elender als dieses, vermag keines Menschen Fantasie sich zu erdenken.
Schrieb Edgar Allan Poe über die Steinriesen im wilden Nordmeer. Ihn inspirierte der herb-exotische Archipel am Nordrand des Kontinents zu apokalyptischen Visionen vom Ende der Welt.
Zur Rechten und zur Linken, soweit das Auge reichte, streckten sich wie Grenzwälle der Erde Reihen von schaurig schwarzen und schroff ragenden Klippen, deren düsteres Wesen zwingender noch verbildlicht ward durch die Brandung, welche sich mit weißen und grässlich geisterlichen Schäumen daran aufbäumte, unaufhörlich heulend und kreischend.
Die einstmals fremden, geheimnisumwitterten Eilande boten Dichtern und Phantasten eine ideale Bühne für erfinderische Imaginationen. In der strengen, scharfkantigen Welt der Lofoten, umgeben von einem Meer der Finsternis, wie es bei Poe heißt, siedelte der Dichter des Unheimlichen seine Topographie des Grauens an. Er schuf damit einen Ort, wie er so nur im Buche steht. Mit »Hinab in den Malström« hat Edgar Allan Poe eine der berühmtesten literarischen Reisewarnungen verfasst. Den Andrang der Nordlandfahrer auf das verwunschene Inselreich hielt er nicht auf.
Von meiner Kollegin Sophie Walter stammt das Feature, das Sie gerade gehört haben. Sprecherin war Annette Gunkel, Sprecher der Zitate Karl-Heinz Herber. Die Voice-Overs hat Rainer Haring besorgt und die Technik Arndt Sünner. Vielen Dank Ihnen allen. Wir hören den Norweger Jan Gabarek in Praise of Dreams. Und Ihnen, meine Damen und Herren, dabei viel Vergnügen. Und dann kommt noch ein Beitrag, der uns auch weit hinaus auf die hohe See führen wird.
Thank you.
Auch wenn es im Augenblick, meine Damen und Herren, nicht so recht möglich ist. Urlaub an der Nordsee ist beliebt. Wind, Wellen, Wattenmeer, der Geruch nach Salz und Fisch in kristallklarer Luft. Millionen Menschen fahren jedes Jahr an die deutsche Nordseeküste, weil sie das Leben dort lieben. Und immer mehr möchten auch nach ihrem Tod dort bleiben. Sie wählen die Seebestattung, lassen sich einäschern und ihre Urne in der Nordsee versenken. Das sei viel weniger bedrückend als eine Erdbestattung, sagen manche Angehörige. Etwas für freiheitsliebende Menschen, die zu Lebzeiten dem Meer verbunden waren, meint der Kapitän der MS Nordwind. Das ist ein Bestattungsschiff mit Heimathafen Haresiel, Ostfriesland. Unsere Reporterinnen Imke Oltmanns und Vanja Budde sind mitgefahren zu einer Bestattung im Seegebiet zwischen den Inseln Spiekeroog und Wangeroog.
Angetrieben von ihren zwei 380 PS Motoren stampft die 19 Meter lange MS Nordwind vor der ostfriesischen Küste durch die grauen Wellen der Nordsee. Windstärke 5 bis 6, kabbelige Wellen, spritzende Gischt. Das macht der zweiköpfigen Besatzung nichts aus. Bis Windstärke 8 fahren sie raus. Fast jeden Tag bringen sie die Urnen Verstorbener zu deren letzter Ruhestätte. Heute hängen über dem Festland dunkle Regenwolken. Doch hier auf See blitzt immer wieder die Sonne hervor. Die Küste bleibt rasch hinter dem Bestattungsschiff zurück. Die Nordwind ist eine ehemalige Hochseejacht aus Holland. Schnittig und schnell.
Wir fahren jetzt ins Seegebiet zwischen der Insel Wangeroog und Spiekeroog. Das ist ja unser Heimathafen hier, Haresiel. Und dann fahren wir von dort auch von hier aus immer in das Seegebiet. Das hat den Vorteil auch, dass wir in diesem Seegebiet regelmäßige Gedenkfahrten durchführen. Das heißt, die Hinterbliebenen, die vielleicht heute dann nicht daran teilnehmen könnten, aus welchen Gründen auch immer, haben immer noch die Möglichkeit, mindestens einmal im Monat nochmal mit uns rauszufahren, mit der MS Horizont, zu einer Gedenkfahrt.
Die MS Horizont ist das größere Schwesterschiff der Nordwind, erzählt Juniorreeder Benjamin Albrecht. Bis zu 100 Menschen können dort mitfahren. Auf der kleineren Nordwind sind es heute nur Benjamin Albrecht und Achim Sandja am Steuerruder. Zwei Urnen bringen sie zur letzten Ruhe. Die Verstorbenen waren ältere Herren, die nicht auf dem Friedhof liegen, sondern in der Nordsee aufgehen wollten. Immer mehr Menschen wünschten sich eine Bestattung auf See, erzählt Benjamin Albrecht. Etwa 1000 Bestattungen sind es bei ihnen im Jahr, Tendenz steigend. Albrecht in schicker dunkelblauer Uniform poliert noch einmal die Schiffsglocke im Heck mit einer Paste, bis das Messing in der Sonne golden glänzt. Die Motive der Seebestatteten seien vielfältig.
Der Hauptgrund ist definitiv der Urlaub. Wir haben viele Jahre ihren Urlaub hier an der Nordsee verbracht. Wassersport ist ein Grund, vielleicht auch die Seefahrt. Marinezeit vielleicht von früher ist auch ein Grund. Und natürlich auch freiheitsliebende Menschen wählen dann die Seebestattung, eben halt der Grundgedanke, so eins zu sein mit dem Wasser. Das Wasser ist überall verbunden und dann immer halt frei zu sein.
Die Angehörigen sind bei dieser Bestattung heute nicht dabei, können die Fahrt des Schiffes aber im Internet verfolgen, wenn sie möchten. Nach einer knappen Stunde Fahrt ist die Nordwind am Bestattungsort zwischen Spiekeroog und Wangeroog angekommen. Die Nordsee ist hier bis zu 40 Meter tief. Es gibt keine Industrie, die Ruhe stört. Drinnen drosselt Steuermann Achim Sandja die Maschinen. Draußen an Deck senkt Benjamin Albrecht die Deutschlandflagge am Heck auf Halbmast, macht ein Erinnerungsfoto mit der Schiffsglocke für die Angehörigen.
Ja, wir übergeben Urnen mit ihrer Asche der See. Nach altem Seemannsbrauch mit seemännischer Würde. Die Rückkehr in die Zeitlosigkeit, die Heimkehr ins Meer, aus dem einst alles Leben entsprungen. Und sie mögen nun hier in den Wogen der See ihren ewigen Frieden finden.
Dann senkt der 37-Jährige die erste dunkelblaue, mit einer Kompassrose verzierte Urne aus Muschelkalk langsam an einem schwarzen Seil über die Bordwand ins Meer hinab. Urnen aus Zellulose oder Salz sind auch erlaubt. Hauptsache, sie lösen sich binnen 24 Stunden auf und werden nicht etwa am Strand angespült. Seit 40 Jahren bringt die Reederei Albrecht schon die Asche Verstorbener aufs Meer. Sein Vater hat damit angefangen, berichtet Benjamin Albrecht. Er selbst war auf der Seefahrtschule in Flensburg, hat das Kapitänspatent und darf damit traditionell auf See Bestattungen vornehmen. Früher fuhren die Albrechts Touristen zu den Inseln und Seehundbänken. Mittlerweile machen sie nur noch Bestattungsfahrten. Als einzige Reederei in allen Meeren weltweit übrigens, meint Benjamin Albrecht stolz. Auf Wunsch fliegen ihre Kapitäne mit den Urnen auch nach Mallorca oder Kanada und bestatten die Verstorbenen vor den dortigen Küsten. Die Nordwind dreht eine Ehrenrunde um den Bestattungsort. Der Steuermann lässt zum Abschied das Schiffshorn ertönen. Dann nimmt er Kurs zurück aufs Festland.
Passiert vielleicht noch langsamer oder hält sich die Geschwindigkeit? Halt ich so bis zum Hafen durch. Ja gut, dann latsche ich ein bisschen auf die Bremse, dann eier ich hinterher.
Auf der Brücke lauscht der zweite Kapitän an Bord, Arim Santja, amüsiert Kollegen von anderen Schiffen, die sich per Funkgerät kabbeln. Der Scheibenwischer befreit die Windschutzscheibe der Nordwind von der Gischt. Santja, 65 Jahre alt, groß, kräftig, goldener Ring im linken Ohr, schlürft Kaffee und erzählt. 30 Jahre lang hat er auf Fähren Touristen herumgeschippert. Seit 3 Jahren ist er eigentlich in Rente. War ihm zu Hause auf dem Sofa langweilig?
Nein, das nicht. Das darf ich gar nicht sagen. Wenn meine Frau das liest, dann gibt es Ärger. Nein, das macht Spaß. Mir macht das Spaß. Man ist doch mal wieder draußen. Ich habe ja mein Leben lang eigentlich nichts anderes gemacht. Als auf dem Salzwasser zu fahren, da kann man nicht so von heute auf morgen sich in die Ecke setzen und dann nichts mehr machen. Und wenn sich sowas anbietet, wie bei Herrn Albrecht, ja, das wird sich. Vom Salzwasser kommt man nicht los. Weil wir sind ja mit Windschutzscheibe 10 geboren und mit Salzwasser getauft.
Außerdem habe er sich schon auf den ersten Blick in die rassige Nordwind verliebt, gesteht Santja. Zurück in Halesiel macht er das Schiff am Hafenkai fest. Unweit ihres Liegeplatzes hat die Reederei vor ein paar Jahren die Brücke der Erinnerung gebaut. Die Gedenkstätte für die Seebestatteten soll den Angehörigen am Rand des Ferientrubels einen ruhigen Ort bieten, um ihrer Toten zu gedenken. Die Stätte hat die Form eines Schiffshecks und ist mit Blick auf das Beisetzungsgebiet zwischen den beiden Inseln am Horizont ausgerichtet. An Stelen haben Hinterbliebene handtellergroße silberne Tafeln mit den Namen ihrer Verstorbenen anbringen lassen. Rainer Hartmann und seine Frau Jutta finden schnell die Plakette seiner Mutter. Sie wurde im April auf See bestattet.
Es war sehr würdevoll, ja. Ja, es war sehr windstark. Es war das, was sie mochte. Sie konnten auch nicht so weit rausfahren, wie es üblicherweise der Fall ist, weil das wäre dann nicht mehr so gut gewesen für das Schiff und alle, die da drauf waren.
Seine Mutter stammte eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, hat aber ihre letzten Jahre hier an der Nordseeküste verbracht, erzählt Rainer Hartmann. Sie habe für immer hier bleiben wollen.
Diese Landschaft, dieses Wetter, Wellen und Sonne und Wind,
genau, den Kopf der Sonne entgegenstrecken, ja, ja. So, das hat sie immer geliebt, ja. Die Nase in den Wind zu halten, ja. Diese Luft zu riechen, das war so ihrs.
Ja.
Zum Gedenken an seine Mutter läutet Rainer Hartmann die Schiffsglocke an der Brücke der Erinnerung. Maria Gerhard wohnt in der Nähe. Sie kommt jede Woche hierher, trauert an diesem Ort um ihren Mann Joachim, der im Dezember in der Nordsee zur letzten Ruhe gebettet wurde.
Mein Mann hat immer gesagt, wenn ich mal sterbe, möchte ich noch mal eine Weltreise machen.
War der denn ein großer Segler oder Strandspaziergänger, Muschelsammler?
Nee, das nicht, aber er liebt einfach die Nordsee. Ne? Wenn die Wellen, wenn es so windig war mit den Wellen und so, das war immer schön. Ne?
Dass ihr Vater auf See und nicht in einem Grab auf dem Friedhof bestattet werden wollte, damit war seine Tochter Tamara Niemeyer sehr einverstanden.
Ja, absolut. Also die ganze Familie ist zu diesem Anlass zusammengekommen und wir haben wirklich einen schönen Tag gehabt. Ja.
Die Brücke der Erinnerung sei zwar ein schöner Ort, an den sie immer gerne komme, sagt Tamara Niemeyer, aber für sie ist das Element Wasser nun für immer mit ihrem Vater verbunden.
Es ist nicht speziell nur dieser Ort hier. Ich wohne zum Beispiel in Bad Zwischenahn und da haben wir auch das Bad Zwischenahner Meer. Und selbst wenn ich da am Wasser bin, ist es immer so, dass man immer an Papa denkt. Ja, das ist so ja, das, was uns mit dem Meer und Papa verbindet.
Imke Oltmanns und Vanja Budde, meine Kolleginnen, berichteten von der ostfriesischen Nordseeküste. Die beiden sind übrigens verschiedener Meinung. Während Zugvogel Vanja Budde sich eine Seebestattung sehr gut vorstellen kann, wenn auch eher in der heißgeliebten Ostsee, ist Imke Oltmanns im Friesischen fest verwurzelt und möchte klassisch in der Heimaterde beerdigt werden. Wir haben Zeit, noch ein wenig Liederjahren zu hören mit dem Titel Seebestattung. Und Andreas Stopp freut sich auf den nächsten Sonntag.
Weil man auch hier am großen Fluss fürs liebe Geld was leisten muss, sitzt Thorsten W. nicht alt, nicht jung, recht häufig in der Buchhaltung. Da sieht man ihn mit schmalen Lippen des Unternehmens Zahlen tippen. Er fühlt sich hier durchaus zu Hause, nur manchmal in der Kaffeepause, da schweift sein Blick hinaus zur Elbe und er denkt immer mal dasselbe.
Irgendwann verkauf ich Auto, Hof und Haus. Irgendwann weil ich auf die Weide seh. Irgendwann komm ich niemals mehr zurück. Irgendwann da draußen find ich mein Glück.
Im Leben oft geschieht, das, was man alle Tage sieht, schätzt man nicht als vergänglich ein. Das wird doch morgen noch da sein. Die Elbe blieb tatsächlich dort, nur Thorsten B., der musste fort. Doch nicht nach Hamburgs Friedhofspark in einem schicken Eichensarg. Ich will nicht unter Gras und Klee, streut meine Asche in die See.
Irgendwann verkauf ich Auto, Hof und Haus. Irgendwann fahr ich auf die weite See. Irgendwann komm ich niemals mehr zurück. Irgendwann, da draußen find ich mein Glück.
Mussten mit auch Onkel Fritz und Tante Grit, nebst Neffen, Nichten und Cousinen, um sich das Erbteil zu verdienen, mit bleichen Nasen auf den Planken, so mussten sie den Gönner danken. Er neigte immer zu Schikane, das war doch irgendwie zu ahnen, der Spinner mit dem Meerestick. Wir wollen jetzt an Land zurück. Mannschaft, Maus und Erben.
Wetter wurde wieder schön. Das Schiff war weg, die Ole schwamm aufs Meer hinaus, gen Amsterdam. Doch Seebestattung, wie mir scheint, war so wahrscheinlich nicht gemeint.